Ich will den Vortrag heute anfangen mit dem Gedicht von der Makeda, der Königin von Sheba. Weisheit ist süßer als Honig, bringt mehr Freude als Wein, erhält mehr als die Sonne, ist wertvoller als Edelsteine. Sie vermag die Ohren zum Hören und das Herz zum Verstehen zu bringen. Ich liebe sie wie eine Mutter und sie umarmt mich wie ihr eigenes Kind. Ich werde ihren Fußspuren folgen und sie wird mich nicht wegschicken. Ich werde heute das Thema Weisheit anschauen. Die Frage auch, was ist Weisheit? Oder was meinen wir damit? Wie ist jemand, wenn wir sagen, das ist ein weiser Mensch? Was heisst das? Haben wir so im Hinblick auf den Vortrag auch ein bisschen durch den Kopf gehen, von was man oder was ich so weiss, von Märli, von Film, von Büchern, wo ja immer wieder weise Wesen, weise Personen vorkommen. Und was ich so ein bisschen gefunden habe, sind Qualitäten, wie zum Beispiel, dass oft eine weise Person als eine alte Person dargestellt wird. Das heisst, ein Wissen hat, eine Erfahrung hat, hinter sich hat von gewissen Lebenszyklen. Oft ist die weise Person freundlich, liebevoll. Gleichzeitig oft hat sie auch eine gewisse Strenge oder vielleicht mehr eine Art von Standhaftigkeit, könnte man sagen. Sie lässt sich oft nicht so sehr von momentanen Stimmungen durcheinander bringen. Sie ist nicht so beschäftigt, ihre eigenen Wünsche zu erfüllen, sondern hat oft Zeit, gibt Raum für die anderen, die mit ihr in Kontakt kommen. Sie ist oft nicht im Alltäglichen so verfangen, sondern hat eine Perspektive. Meistens ist es jemand, wo man gern mit ihr zusammen ist. Also sie ist sehr beliebt. Sie lebt im Einklang mit der Natur, nicht gegen Natur, und kann oft auch mit den Kräften der Natur spielen, weil sie sie achtet, weil sie sie respektiert. Das sind so ein paar Eigenschaften, die ich ein bisschen geschaut habe, wie die weisen Personen dargestellt werden, oft man immer wieder antrifft. Weisheit im buddhistischen Geistes-Herzens-Training heisst Panya oder Prajna. Es ist zusammengesetzt aus der Wurzel Pa, richtig oder korrekt, und Nya, Wissen. Also es ist ein, wenn die sagen, ein richtiges, ein korrektes Wissen oder eine der Wirklichkeit entsprechende Sichtweise. Oder ein Verstehen, wie es wirklich ist. Und aus dem Verstehen heraus, wie es wirklich ist, ein Verhalten, das uns echt glücklich macht. Das ist vielleicht eine von diesen Definitionen von Prajna oder von Panya. Also die ganze Arbeit, die wir hier machen, die ganze Mühsal, die es sehr oft ja auch ist, wo wir die auf uns nehmen, das möglichst immer wieder gewahr sein, von Moment zu Moment, so oder dient eigentlich einzig und allein unserer nicht der Wirklichkeit entsprechenden Sichtweise nach und nach zu erkennen. Und zwar erkennen wir sie so, indem die wirkliche Sichtweise oder so, wie es wirklich ist, immer mehr und mehr durchscheint. wenn wir ja nur in unserer falschen Sichtweise verfangen sind, haben wir gar keine Chance gesehen, dass sie überhaupt nicht korrekt ist. Ich soll sehr schaffen sehen, wenn die Wirklichkeit so durchschimmert, dass wir überhaupt merken, dass wir eine Brille anhaben, die rosa-rot oder blau oder schwarz oder weiß gefärbt ist. Ein grosser Teil von unserem persönlichen Leiden wird immer wieder dadurch verursacht, dass wir in eine von zwei extremen Sichtweisen verfallen. Entweder Sichtweise, dass alles greifbar ist, fassbar ist, reell ist, oder alles ist nichts. Wenn wir es aus der einen Perspektive anschauen, meinen wir, dass es irgendwo etwas gibt, dass es eine Welt gibt, etwas Sicheres, etwas, das Substanz hat, das immer gleich bleibt, das wir müssen finden. Also es muss etwas Dauerhaftes existieren, das wir sehen können, das wir hören können, das wir schmecken, denken, berühren, das wir wissen können. Wo wir haben können, wo wir besitzen können und sagen, das ist es. Dass irgendwie, irgendwo gibt es eine bestimmte Erfahrung, wo uns wird beständiges Glück bringen. Und wenn wir in dieser Sichtweise verfallen sind, dann sind wir automatisch immer auch auf der Suche, das zu finden, das Ding oder das Wesen, den Zustand. Und werden natürlich dementsprechend auch immer wieder enttäuscht, wenn wir merken, dass es, oder wenn wir meinen, dass wir es gefunden haben und merken, dass es nicht gleich mit her hat. Also wenn wir in dieser Sichtweise verfangen sind, dann greifen wir immer wieder nach einer Welt, die sich ständig verändert. Und immer dann, wenn wir wieder haben, wenn wir Klammern nach dieser Welt, entsteht Leiden. Aus der anderen extremen Perspektive betrachtet, haben wir das Gefühl, dass es nichts gibt, was von Bedeutung ist. Also eine Art, alles ist eine Leere, es ist ein leerer Raum und wir leben in einem wahllosen, in einem hoffnungslosen Chaos. Und eine solche Sicht, ziemlich offensichtlich, führt zu Lähmung, zu Kontaktlosigkeit. So wie alles, also wenn wir alles anschauen, als leer, als ohne Substanz, dann spielt es eigentlich gar keine Rolle, was wir machen. Dann spielt es auch keine Rolle, ob wir etwas machen oder nicht. Das ist das Gefühl, es macht sowieso keinen Unterschied. Wir können auch leicht in Apathie fallen, fühlen uns abgetrennt und durch das natürlich ist auch Leiden da. Was der Buddha unter dem Bodhi-Baum entdeckt hat, dort wo er so zur Wirklichkeit erwacht sei, er hat gesehen oder erkennt, dass die Grundursache von unserem Leiden unsere Täuschung ist. Unser nicht korrekte, nicht der Wirklichkeit entsprechende Wahrnehmen. Von uns, von all unseren Erfahrungen vom Leben. Und zwar sehen wir das, was nicht dauernd ist, als dauernd, nehmen wir es als dauernd wahr. Was nicht erfüllend ist, nehmen wir immer wieder als erfüllend wahr, als endgültig befriedigend wahr. Und das, was nicht selbst ist, nehmen wir als ein unabhängiges, in sich selber existierendes Selbst wahr. Und dementsprechend von all diesen drei falsche oder nicht korrekte Sichtweise verhalten wir uns natürlich auch mit entsprechend mit Festhalten, mit Loswerden wollen. Mit all den vielen Reaktionen, die wir hier immer tagtäglich wieder sehen oder wieder an uns beobachten können. Und immer dann, wenn unsere inkorrekte Wahrnehmung mit der Realität zusammentrifft, entsteht Leiden, könnte man sagen. Es ist durch das, was wir hier üben, durch das von Moment zu Moment heranschauen, herzuspüren, dass wir Sachen sehen, dass Dinge eben nicht so beständig sind, wie sie zu sein scheinen, wenn wir nur an der Oberfläche verharren. Und dass sie aber trotzdem manifest sind und wirken. Sehr manifest und sehr wirken sogar. Also unser Leben ist eigentlich eingebettet in diesen sehr zarten, sehr zerbrechlichen Raum, wo alles entsteht, wo alles wirkt und doch ohne Substanz ist. Ich kann so sagen, die Wirklichkeit ist enorm schimmernd, enorm vital und gleichzeitig flüchtig und vergänglich. Also es ist die Weisheit, wo sowohl das Etwas von dieser Existenz sieht und gleichzeitig das Nichts von dieser Existenz. Und die Weisheit wird natürlich genährt von gewissen Faktoren, wo wir schon viel davon geredet haben, nämlich von den Faktoren von Bewahrsein, von Erforschen, von Vertrauen, Sammlung, von freudiges Interesse, von Ruhe, Bemühen, von all diesen sieben Erleuchtungsfaktoren, die der Fred in seinem Vortrag geredet hat davon. Aber auch von Faktoren wie von ethischer Sensibilität, von Toleranz, von Grosszügigkeit. So all diese Faktoren, oder durch all diese Faktoren, die wir hier durch unsere Praxis ständig kultivieren, verteufeln, vergrössern, wächst auch zu verstehen. Entsteht eine Art eine Matrix, wo die Weisheit kann wachsen kann. Ich habe einen interessanten Text gefunden. Er ist auf Englisch leider. Und zwar geht es darum, um das Wort verstehen, das auf Englisch ja understand heisst, to understand. Ich werde zuerst ein paar Zeilen auf Englisch lesen, der Originaltext. Understanding requires putting yourself in a position to be taught by, to learn from, to experience, to be affected and changed, to be humble, to stand under. Wir sagen im Deutschen, sagen wir ja verstehen. Im Englischen heißt es eben to understand, darum zu verstehen. Also auf Deutsch heißt so etwas wie verstehen erfordert, dich in eine Lage begeben, von der du lernen kannst, erfahren kannst, berührt und verändert wirst. Es erfordert Demut, Bescheidenheit, darunter zu stehen. Also unter dem, was du verstehen willst. Da geht der Text weiter. Nicht überheblich, anders, überlegen, getrennt, hoch oben, außer Reichweite, zurückgezogen, beruflich unberührbar. Verstehen heißt durchnässt und gereinigt und überflutet werden. Es heißt die Form des Anderen annehmen. Deine Form weggeben, um in dir die Form des Anderen anzunehmen. Also das, was wir wollen, verstehen. So, dass du von ihm beraten werden kannst. Es heißt ein Schüler werden, es heißt, das andere so mögen, so gern haben, dass du ihm die Macht gibst. Mir hat das einfach sehr interessante Textücht von dieser Wurzel von dem Wort to understand. Es hat auch geheissen, dass es der Ältersinn von dem Wort eben sei ein Darunterstehen oder ein Daruntertreten. Also es ist eine Art der Handlung, wo wir uns physisch oder wahrscheinlich eher metaphysisch unter das müssen stellen, wo wir wollen verstehen. Eine Art wie, wir müssen das, was wir wissen, was wir meinen zu wissen, weggeben und bereit sein, weniger zu sein, auf Empfang zu sein und uns durch das zu belehren, von dem, was wir wollen verstehen. Vielleicht etwas von dieser Art, was mit dem könnte gemeint sein, habe ich gefunden in einem Text von Jacques Lussehan. Jacques Lussehan ist ein Mann aus Frankreich, der in sehr jungen Jahren als junger Bub, ich glaube mit 5 oder 6, ist blind geworden. Vorher hat er gesehen. Und hat auch ein Buch geschrieben, das scheint die enorme Gabe zu haben, die sicher nicht alle Leute haben, die blind sind oder blind werden. Die Welt auf eine ganz andere Art und Weise können wahrnehmen. Und ich finde das ein sehr eindrücklicher Text, für vielleicht so ein bisschen das Gefühl bekommen, was das Understand vielleicht könnte heissen. Ich werde nur ein paar Auszüge aus diesem Text lesen. Er beschreibt so seine Welt, wie dass er die Welt wahrnimmt, unter anderem: Es war, als seien die Geräusche in früherer Zeit, also den, den er noch gesehen hat, immer nur halbwirklich, fern von mir, nur durch einen Nebel hindurch zu hören gewesen. Vielleicht schufen damals meine Augen diesen Nebel. Man denkt immer, dass die Geräusche abrupt beginnen und enden. Ich entdeckte, welch ein großer Irrtum das war. Meine Ohren hatten die Töne noch nicht vernommen, da waren sie schon da, berührten mich mit ihren Fingerspitzen und führten mich zu ihnen hin. Oft konnte ich die Leute reden hören, bevor ein Wort über ihre Lippen gekommen war. Die Töne waren dem Licht eng verwandt, sie lagen weder innerhalb noch außerhalb von mir, sie gingen durch mich hindurch. Sie wiesen mir eine Position im Raum zu und verbanden mich mit den Dingen. Nicht Signale übermittelten sie, sie gaben Antwort. Und weiter beschreibt er noch: Doch es gab noch etwas Wichtigeres als die Bewegung, den Druck. Legte ich die Hand leicht auf den Tisch, so wusste ich, dass da der Tisch war. Sonst aber erfuhr ich nichts über ihn. Um etwas zu erfahren, mussten meine Finger einen Druck ausüben. Und das Überraschende dabei war, dass mir dieser Druck sogleich vom Tisch erwidert wurde. Ich, der ich als Blinder allen Dingen entgegengehen zu müssen glaubte, entdeckte, dass die Dinge es waren, die mir entgegengingen. Ich brauche immer nur den halben Weg zurückzulegen. Das Universum war der Komplize all meiner Wünsche. Wenn jeder meiner Finger verschieden stark gegen die Rundung eines Apfels drückte, wusste ich bald nicht mehr, ob der Apfel schwer war oder meine Finger. Ich wusste nicht einmal mehr, ob ich ihn berührte oder er mich. Ich war ein Teil des Apfels geworden und der Apfel ein Teil von mir. Das war es, wie die Dinge für mich existierten. So, Weisheit ist nicht ein rationelles Wissen oder ein intellektuelles Wissen. Es ist aber auch nicht ein Anti-Intellekt oder Anti-Verstand. Wir können unser Denken, oder sind auch aufgefordert, unser Denken, unser Intellekt zu brauchen. Doch was wir hier mit Weisheit meinen, ist grösser oder geht über unser Intellekt überaus. Und wenn wir unsere Erfahrungen meditativ erforschen, so wie wir das hier machen, erfahren wir sehr unmittelbar, welche geistigen oder Herzensqualitäten Vorläufer vom Leiden sind und welche das zur Freiheit führen. Und sagen wir, begreifen es für uns selber. Wir erhalten einen Einblick auch in die Gesetz vom Leben. Also ein Aspekt, der von dem zum mehr Glück führenden Verständnis, wo die Weisheit ja ist zu sehen, dass heilsame und das unheilsame Handlungen zu den jeweils entsprechenden Ergebnissen führen. Das ist eigentlich der Ausgangspunkt von jeder Art von Glück, das zu verstehen. Das, die Gesetzmäßigkeit verstehen. Also wenn wir diese Grundweisheit mehr verinnerlicht haben, das Handeln vom Körper, von Sprache oder von unserem Denken irgendwo herführen, dass sie Bedingungen sind für verschiedene Arten von Ergebnissen, die wir erfahren, dann nutzen wir in dem Sinne auch die Möglichkeit, weise Entscheidungen zu treffen in unserem Leben. Also wir üben uns nachher drinnen, unheilsame Gedanken und Gefühle loszulassen oder sie vielleicht, wenn wir die Möglichkeit haben, und die haben wir manchmal so gar nicht lassen, zu entstehen. Einfach weil die Weisheit uns sagt, dass es uns und dass es andere unglücklich macht, dass es zu Leiden führt. Und in gleicher Art und Weise können wir uns darauf entscheiden, auf der Grundlage von heilsamen Gedanken und Gefühlen zu handeln, weil eben die Weisheit uns sagt, dass sie uns und anderen werden Freude bringen, werden Glück bringen, werden Frieden bringen. Und statt Opfer von unserer Konditionierungsmuster können wir unser Leben gestalten. Und das ist auch etwas, was wir zum Beispiel in der Mudita-Praxis üben. Die heilsamen Gedanken sichtweise zu kultivieren. So, jede Absicht, jeder Willensakt, wie ja Karma auch genannt wird, ist im Geist ein Samen, ein Potenzial. Genauso wie eine kleine Eiche das Potenzial hat, eine riesige Eiche zu werden. Und genau gleiche Art und Weise hat die Färbung von unserer Absicht, das Potenzial zu wirken. Zwar tierhaft Selbsttäuschung, wenn wir von dort her handeln, bringt es eher Früchte, die schmerzhaft sind, wenn wir, oder in den Momenten, wo wir aus Mitgefühl, aus Liebe, aus Verbundenheit handeln, bringt es Früchte vom Glück. Das Verständnis von Karma oder von Ursache und Wirkung hat der Buddha das Licht der Welt genannt. Und zwar darum, weil es erhält, wie es sich das Leben entfaltet und warum das Ding eben so sind, wie sie sind. Warum, dass wir die Welt so erfahren, wie wir sie erfahren. Also die Wirkungsweise zu verstehen, gibt uns die Freiheit, in unserem Leben weise oder weise Entscheidungen zu treffen. Es ist auch das, was uns erkennen lässt, dass wir eben nicht in einem zufälligen, in einem wahllosen im chaotischen Universum leben. Wir erkennen, dass wir in einer Welt leben von Bedingtheit, von gegenseitiger Verbundenheit, von Beziehung. Gleichzeitig nehmen wir aber auch die Substanzlosigkeit wahr, Transparenz von all diesen Dingen, die wirken. Häufig erfahren wir natürlich die Welt überhaupt nicht als sehr substanzlos oder sehr transparent, sondern eher als sehr solide, sehr fix, unabhängig, beständig. Ich denke, das ist unsere häufigere Erfahrung. Also wir erfahren es in dem Sinn sehr oft überhaupt nicht als nicht selbst, sondern als enorm selbst, als enorm ich. Und nicht so sehr als Teil von einem Prozess, der sich ständig wandelt. Und es ist genau das, was wir untersuchen in unserer Meditation. Also entspricht die Welt, sprechen wir tatsächlich unserem Konzept über sie oder über uns. Wir haben ja als Menschen die enorme, grossartige Fähigkeit, auf der unsere sagen, sinnliche Erfahrung der Gegenwart oder durch Konzept zu transzendieren. Das ist auf der einen Seite eine enorme Gabe, ein enormes Geschenk und gleichzeitig ist es auch die grösste Gefahr, die Möglichkeit. Also wir können zum Beispiel hier sitzen, hier in diesem Raum, mit unserem Körper. Ich kann hier sitzen und kann hier an meine Mutter denken. Und zwar passiert das mit Hilfe von einem Konzept, Erinnerung, Vorstellung, das innere Bild, das ich habe, das mentales Bild, das ich habe von meiner Mutter. Ich sehe sie vielleicht auch in ihrer Umgebung, weil sie vielleicht im Moment gerade auf ihrem Couch sitzt, auf Fernsehen schaut, du kannst nebendran. Das hat aber eigentlich überhaupt nichts zu tun mit dem lebendigen Prozess, wo meine Mutter effektiv ist. Und genauso machen wir es natürlich auch mit uns selber. Wir haben ein Bild von uns, ein Konzept, wie das wir aussehen, was wir können, was wir nicht können, das Gefühl, das wir haben, das wir immer haben, die Grenzen uns ab zu anderen, oft durch Bewerten, Urteilen, Vergleichen und fühlen uns dementsprechend auch. Oder vielleicht könnte man sagen, sehr oft sind wir damit beschäftigt, uns das Leben zu erzählen, wie das Leben ist. Ich habe einen sehr lustigen Text gefunden von Mark Twain. Er hat in seinen Büchern geschrieben von seinen Europareisen, die er unternommen hat. Sehr humorvoll, sehr oft. Und er schreibt auch Erfahrungen, die er hatte. Es war sehr kalt und wäre das Thermometer noch ein paar Zentimeter länger gewesen, wären wir erfroren. Also nicht Kälte spielt eine Rolle, sondern die Länge vom Thermometer. Also nicht so sehr die Realität, die Wirklichkeit, wie sie ist, sondern das, was wir über sie sagen. Das ist etwas, was wir wahrscheinlich alle sehr gut kennen. Also das Leben interpretieren wir ständig und vergessen, dass wir sie in jedem Augenblick. Also das Bild, die Interpretation hat oft sehr wenig mit der lebendigen, sich ständig wandelnden Erfahrung zu tun, die wir erleben. Immer dann in den Momenten, wo eben Transparenz auch von unseren Konzepten wirklich durchschauen können. In diesen Momenten sehen wir auch, dass der ständige Wechsel von Moment zu Moment, von Körperempfindungen, die kommen und gehen, Gedanken, die kommen und gehen, Gefühle, die kommen und gehen, dass es eigentlich keine Erfahrung gibt, die isoliert in sich selber existiert, sondern dass es ein dicht verwobenes Netz ist, wo alles abhängig ist voneinander, sich bedingt, wirkt, ist sie offen. Und es ist die Weisheit, die sieht, dass die Welt nicht limitiert ist auf den kleinen Ausschnitt, den wir haben, wenn wir aus dem Schlafzimmerfenster raus schauen. Sondern wo uns eine Perspektive gewährt, viel mehr eine, die Astronauten haben, mit einer unglaublichen Weite. Oder jemand hat mal das Beispiel gebracht von dieser Sichtweise, wo wir oft sind, verfangen sind, dass es ein kleines Schritt oder ein Gefühl auch, wie ein Mensch, der durch das Schlüsselloch in ein Hotelzimmer hineinschaut. Durch mich auch so ein stressendes Bild, weil dort haben wir wahnsinnig das Gefühl von ich, ja, wenn wir uns das vorstellen. Und gleichzeitig ist dort, wo wir her schauen, enorm limitiert auch, eingeschlossen. So, wenn wir unser Leben nicht mehr so stark einengen durch all das, was wir meinen, was wir noch müssten haben, was wir noch sollten festhalten, wo wir die Welt uns nicht so zusammenschrumpfen durch unser Bemühen, Dinge loszuwerden, dann wird so möglich Transparenz und dadurch Verbundenheit auch mit dem Leben mehr zu erfahren. Aus der Perspektive von einem Astronaut, der auf die Welt schaut, sehen wir auch, wie unglaublich weit und grossartig das Leben ist. Und einer von den Astronauten, der eben die Möglichkeit hatte, die Welt von grösserer Entfernung zu betrachten, hat auch einmal gesagt, was kann geheimnisvoller sein, als dass es überhaupt Leben gibt? Es gibt einen Text in einer von den Sutten von Buddha, der etwas von dieser Grossartigkeit auch sagt, von dieser Perspektive. Das Strahlen des Mondes, das Strahlen der Sonne, das Strahlen des Feuers, das Strahlen der Weisheit. Wahrlich, von all diesen ist das Strahlen der Weisheit das weitreichendste. Also was wir eigentlich sehen, ist eine ganz einmalige, so wie es keine andere gleiche Kette gibt von Begebenheiten. Wir sind all die Beziehungen zu Menschen, zu Situationen, zu Dingen, die endlos zurück in die Zeit angefangen haben. Wir bleiben nicht fix, wir haben oder wir können offen sein. Wir kommen in Abhängigkeit von unserer Geschichte, in das Sein, von unserer Kultur, von wie das wir uns sehen, von wie das andere uns sehen und von ganz, ganz vielen mehr Faktoren. Und je mehr wir die Transparenz, wo wir sie verstehen, je weniger selbst eingeschlossen, dass wir sie, desto natürlicher reagieren wir auch mit Mitgefühl, uns gegenüber oder allen anderen Wesen gegenüber. Und das, was wir spirituelle Freiheit nennen, ist eigentlich die Freiheit von dem besessenen Gefühl, das wir immer wieder haben, dass wir getrennt sind vom Leben. Wir glauben auch, wenn wir diese Einsicht werden haben, oder in den Momenten, wo wir diesen Einblick haben, wenn uns dieser Einblick Gott ist ins Leben, bedeutet das nicht unbedingt, dass wir verstehen, was das Leben ist. Ich glaube nicht, dass wir verstehen können, warum Manifestationen so sind, wie sie sind. Oder vielleicht ist es auch ein bisschen so wie die Antwort auf die zentrale Frage, die scheint der Philosoph Ludwig Wittgenstein in seinem philosophischen Werk so haben als Grundfrage, nämlich die Frage, warum gibt es etwas, wenn es ebenso gut nichts geben könnte? Ich glaube, diese Frage bleibt nach wie vor offen. Bleibt in dem Sinne immer noch ein Mysterium. Und wahrscheinlich ist es auch gut so, weil dass wir uns nicht mit dem Verstand oder mit unserem intellektuellen Wissen eine Antwort finden können. Manchmal sind die Worte auch dazu da, dass wir das, was lebt, das, was sich ständig in Wandel und Veränderung befindet, was sehr dynamisch ist, sehr vital, in einen starren Code pressen, mit unserem Wissen, mit unseren Worten. Vielleicht ein bisschen so wie Tänzerin Isadora Duncan einmal hat gesagt, wenn ich es sagen könnte, was es bedeutet, hätte es keinen Sinn, es zu tanzen. Also wir können die Weisheit nicht besitzen. Wir können sie nur manifestieren lassen. Wir können ja die Freiheit nicht als eine persönliche Trophäe heimnehmen und irgendwo auf das Buffet stellen und abstauben. Aus einem Gäste zeigen immer wieder. Aber wir können nur frei sein. Wir können sie nur tanzen. Und in diesem Sinne möchte ich enden mit einem Text aus dem Dhammapada. Es heisst, Freiheit ist deine größte Freude. Nichts ist verzehrender als das Feuer der Gier, nichts verbrecherischer als Hass, nichts schmerzhafter als Trennung, nichts kränker als ein fieberndes Herz. Und nichts ist beglückender als die Freude der Freiheit. Gesundheit, Zufriedenheit und Vertrauen sind deine größten Schätze und Freiheit deine größte Freude.